Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
Hallo und herzlich willkommen zu meiner aktuellsten Ausgabe Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Für diejenigen, die der letzten Folge aufmerksam gefolgt sind, da habe ich das Thema Sake ganz stark besprochen. Das war auch im Zusammenhang mit den alkoholfreien Getränken, die wir auch im Restaurant im Raue haben. Wir haben sehr oft über Reigen gesprochen und habe euch versprochen, dass wir da nochmal drauf zurückkommen und wir eine eigene Folge machen. Und ich habe heute eine ganz tolle Möglichkeit, zwei tolle Frauen bei mir im Podcast zu haben. Und zwar, diese zwei Frauen sind aufeinander getroffen durch das Thema Fermentation, Handwerk und Geschmack und arbeiten da auch so ein bisschen Hand in Hand. Und die ganze Geschichte werden wir jetzt gleich mal euch erzählen. Jetzt darf ich erstmal bei mir begrüßen Katharina Keutz, Mitgründerin der ersten deutschen Sake-Brauerei Reigen, beziehungsweise der ersten europäischen sogar.
Nee, es gibt schon vorher ein paar andere in Europa, aber die erste deutsche sind wir alle mal.
Wunderbar. Und Mayumi Murata, Gründerin von Aro. Und was dahinter sich versteckt, werden wir gleich drauf eingehen. Jetzt würde ich euch beide aber erstmal herzlich willkommen heißen und mit euch anstoßen mit einem Champagner, den ich ganz bewusst auch ausgewählt habe, und zwar von Francis Boulard et Fille. Dieser Champagner kommt aus dem Jahre 2018, heißt Le Murtet und ist eine Cuvée aus 60% Pinot Noir und 40% Chardonnay. Und es ist so, dass dieses Weingut 2016 von ihrem Vater übernommen wurde. Und zwar hat Delphine Boulard dieses Weingut größtenteils übernommen. Und dieses Weingut arbeitet sehr ökologisch, sogar nach dem Mondkalender teilweise, und legt auch sehr viel Wert auf Reifung und Fermentation. Und das ist ja unser gemeinsames Thema heute. Und deswegen fand ich, dass dieser wunderschöne, tiefe, sehr intensive Champagner ein sehr schöner Begleiter wird für unser Gespräch. Und deswegen möchte ich mit euch beiden gerne anstoßen. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank. Prost.
Sehr gerne. Prost. Gerne. Der ist wirklich klasse.
Ja, der ist ganz, ganz wunderbar.
Ihr dürft heute neidisch sein.
Auf jeden Fall. Der ist ganz, ganz wunderbar. Und der passt perfekt in diese winterliche Saison rein, auf jeden Fall.
Danke, Katharina. Darf ich dich bitten, dich als Erste vorzustellen?
Genau, also ich komme eigentlich aus der Wissenschaft, Literatur und Geschichte mit Schwerpunkt Mittelalter und habe noch ganz viel anderes drumherum gemacht und bin aber am Ende jetzt so seit ungefähr 2020 bei Reigen dabei. Corona hat uns quasi in der Formation, in der wir uns heute befinden, zusammengebracht. Und genau, wir haben heute seit 2024 die Brauerei in der ehemaligen Keglerklause im Wedding und sind jetzt im zweiten Jahr quasi in der Produktion. Und ich mache da heute das Management und bin mit fürs Marketing verantwortlich.
Sehr schön. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Liebe Mayumi, magst du dich einmal vorstellen?
Ich bin Mayumi, komme aus Kyoto, Japan. Und habe ich gleichzeitig mit Reigen angefangen, einen Ort zu gründen in dem gleichen Gebäude wie Reigen, wo wir japanische traditionelle eingelegte Gemüse und Früchte und verschiedene Soße herstellen und mit den Leuten in Berlin und Europa zu teilen.
Toll, das klingt total spannend. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das dann alles so zustande gekommen ist. Katharina, magst du ein bisschen näher erzählen? Ich finde, die Entstehungsgeschichte von Reigen ist so außergewöhnlich. Vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erzählen, wie das dann alles zustande gekommen ist, dass wir auf einmal eine deutsche Sake-Brauerei in Berlin-Wedding haben. Das ist so crazy, möchte ich jetzt sagen. So außergewöhnlich toll. Und ich bin ja auch wirklich so ein großer Fan von euren Produkten, weil wir bieten sie auch bei uns im Restaurant Tim Rauer an. Das ist einfach eine schöne Geschichte. die zu erzählen ist.
Also es ist tatsächlich eine irre Geschichte. Wenn man die erzählt, habe ich das Gefühl, dann klingt die irgendwie so wie so eine Abenteuergeschichte und auch so ein bisschen linear. Aber tatsächlich war es so, da gab es ganz viel vor und zurück gleichzeitig und so weiter und so fort. Aber wenn man das jetzt runterbrechen würde, würde ich sagen, es fing halt irgendwie alles an mit Sebastian und Francesco, die sich beide in Japan in einem Zen-Tempel begegnet sind. Und die haben da meditiert. Sebastian war verantwortlich für die Tempelküche. Das ist ein Selbstversorgerkloster. Ich glaube, sogar das einzige in Japan, wenn ich mich richtig erinnere. Und Essen ist beim Meditieren beziehungsweise dazwischen sehr, sehr wichtig, weil die Retreats schon sehr, sehr anstrengend sind. Es darf nicht zu gut sein, es muss aber auch gut genug sein, auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, ganz, ganz toll für einen Koch zu entscheiden von Anfang an, mit welchen Produkten gearbeitet werden soll. Und da spielt die Fermentation auch eine ganz entscheidende Rolle. Sebastian hatte angefangen mit zu fermentieren auch und hat sich dann mit Francesco auch an der Stelle getroffen, dass wir festgestellt haben, Francescos Familie produziert seit sehr langer Zeit Reis in Norditalien, in Venetien, in einem sehr überschaubaren Rahmen, würde ich sagen. Und die machen halt unter anderem Risotto-Reis. Und dann kam halt die Idee auf, man war in Japan, Japan, Sake ist ja präsent in Japan, ob man nicht ein Sake machen könnte mit Francescos Reis. Und dann gab es parallel auch noch die Erfahrung, dass man Sake auch noch ganz anders machen kann, als wir das hier größtenteils kennen. Also quasi so der typische Sake, den man hier so kennenlernt, das ist der klare, der ist trocken oder der ist floral, delikat, eher sublim. In Deutschland denken die Leute oft, das sei Schnaps nach wie vor. Selbst wenn sie einen Schluck getrunken haben, denken sie, es sei Schnaps. Weil wir, glaube ich, das, was Sake ist, erstmal nicht so richtig übersetzen können, unsere Trinkgewohnheiten. Und dann reicht es halt schon, wenn was klar ist und ein bisschen subtiler im Geschmack, dass halt diese Schnapsassoziation bleibt. Und es gibt aber tatsächlich noch einen anderen Sake, der quasi so der Ursake ist, wenn ich die Geschichte jetzt korrekt wiedergebe. Der wird nach Bodamoto-Verfahren hergestellt. Und da kommen dann eher so stärkere Töne raus, die an das erinnern, was wir heute mit Naturwein assoziieren. Also komplex, tief, es ist auch nicht so klar und raffiniert, sondern eher trüb. Genau, und Francesco, Sebastian und ich, wir haben eine große Schwäche für Naturweine. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht im Spiel eigentlich. Jedenfalls, so war die Idee erstmal geboren. Und auch das reifte dann so vor sich hin im Prinzip, wurde dann ein bisschen konkreter. Und eine Weile später sind dann Francesco und Sebastian zu Terra da Ronca. Das ist eine Brauerei, eine sehr, sehr gute Brauerei, die genau diesen Sake herstellt nach Bodamoto-Verfahren beziehungsweise nach so einem ursprünglichen Verfahren, haben da eine Saison lang gearbeitet und June kennengelernt. June ist unser heutiger Braumeister, das Herz von Weigen im Prinzip. Und dann war das Ganze schon ein bisschen konkreter und es ging wieder zurück nach Europa. Dann kam Covid und hat alles durcheinander gewirbelt. Und wir haben alle, glaube ich, so ein bisschen überlegt, wo stehen wir jetzt, was haben wir bis jetzt gemacht, wo wollen wir hin, und hatten auch mitunter ein bisschen Zeit plötzlich wieder. Und ich fand das Projekt zu dem Zeitpunkt so super spannend und irre auch schon mit der Geschichte und auch dem, was ich schon irgendwie an Japan-Erfahrungen und also auch auf kulinarischer Ebene irgendwie gemacht hatte. Dass ich dachte, okay, ich spiele da jetzt mal mit. Und Sebastian und ich haben dann zusammen in Berlin angefangen, Tests zu brauen. Weiterhin. Es gab vorher schon eine Anpassung mit Junes Hilfe oder ganz zentral Junes Ideen, um mit dem Risotto-Reis, dem Cannaroli von Francescos Familie zu arbeiten. Das ging dann tatsächlich relativ schnell, dass wir Ergebnisse hatten, die wir ganz, ganz großartig fanden. Dann sind wir in die Gastro gegangen und haben die Samples vorgestellt und die kamen ziemlich gut an. Und das hat so einen Boost gegeben. Das war also Wahnsinn. Und ich glaube halt vor allem so die ersten Erfolgserlebnisse, das fängt dann auch an, so ein Team zusammen zu schweißen oder entstehen zu lassen. Dann ging es halt schon darum, also wir haben das Ganze dann angefangen, ernster zu nehmen und wir haben angefangen, nach einer Location zu suchen, wo wir das in einem größeren Rahmen machen können. Dann war irgendwie klar, wir brauchen Geld, um das umsetzen zu können, was wir da wollen. So, und waren uns aber mit Sicherheit nicht ansatzweise darüber bewusst, wie groß das mal werden würde und wie komplex. Auf jeden Fall war ich dann schon fest irgendwie mit im Spiel. Wir hatten Erfolgserlebnisse, wir hatten auch schon irgendwie festgestellt, dass ein paar Sachen nicht so gut funktionieren. Haben dann da auch wieder Lösungen für gefunden. Und haben dann letztlich mit Hilfe von Neon auch die Finanzierung klären können, was auch echt wild war. So, also weil die Banken erstmal nicht so viel Interesse daran hatten, so ein irres Projekt zu unterstützen. Und hatten dann tatsächlich diesen Ort in Wedding, diese ehemalige Kegler-Klause gefunden, die in einem absolut katastrophalen Zustand war. Also ich erinnere mich vor allem an die Geruchswolke, wie mir da entgegengekommen ist, als ich erstmal diese Tür aufgemacht habe. Also das war halt wirklich auch wie eine Zeitreise. Da ist die Zeit stehen geblieben an dem Ort. Und das war was, da wurde viel getrunken, da wurde noch mehr geraucht. Das war schon echt krass und wir haben am Ende
da auch noch so alte Kegelbahnen.
Ja, also es war die Kegelstadt auch drin. Wir haben auch Fotos davon gemacht. Pokale waren auch noch vor Ort.
Wie so eine Geisterkegelbahn.
Absolut, total. So, wir waren am Anfang, dachten wir auch, müssen wir das wirklich alles entkernen? Das ist, da kam so ein bisschen Sentimentalität dann irgendwie nach und hoch, aber es war völlig klar, das muss alles raus. Das muss wirklich komplett irgendwie raus. Und dann haben wir uns als Bauherrin und Bauherrinnen zusammengetan. Also ganz Julius damals. Mayumi kam dann auch mit ins Spiel. Die ist dann in die erste Etage oben oder ins Erdgeschoss, besser gesagt. Zusammen haben wir das Ganze ausgebaut. Wir haben die Raumaufteilung nochmal neu gemacht. Und der Umbau dauerte sehr lange und war sehr, sehr groß. Also wir haben am Ende ungefähr 2 Jahre umgebaut.
Wow.
Und also das war ein drunter und drüber. Und wir haben das ja auch alle nicht gelernt. Also wir haben dabei sehr, sehr viel gelernt.
Das glaube ich.
So
ein deutsches Baurecht wahrscheinlich.
Ja, also das war ja natürlich auch mit Corona irgendwie dabei. Also das war schon irgendwie echt krass auf jeden Fall. Und dann haben wir irgendwann tatsächlich anfangen können. Dann war das ganze Equipment da, was auch schwierig war, zusammenzukriegen alles. Es gibt ja in Deutschland keine Sake-Produktionsmittel, die du einfach kaufen kannst. So. Du kannst natürlich irgendwie alles importieren, das kostet aber auch wahnsinnig viel Geld. Das heißt, einen Teil haben wir importiert, einen Teil haben wir Maß anfertigen lassen für uns, also unsere tolle Presse zum Beispiel. Und wir haben aber, was so Kleinkram angeht, auch ganz viel quasi in Anführungszeichen zweckentfremdet aus der Bier- und Weinproduktion.
Ja.
So, und ich glaube, das war so der erste Ansatz, der uns auch so der Weinwelt nochmal wieder ein bisschen geöffnet hat gegenüber.
Weil ihr bestimmte Weinfässer benutzt, oder?
Genau, also das ist das quasi, was heute für uns am interessantesten ist. Wir fermentieren zum Teil, aber lagern auch im Barrique. Damit haben wir tatsächlich erst im letzten Jahr 2025 angefangen. Mhm. Und das war für uns aber so augenöffnend. Also die Ergebnisse waren so unerwartet.
Gibt nochmal eine andere Tiefe, oder?
Total. Also wir wissen, oder mindestens ich auf jeden Fall, aber ich glaube, die anderen wissen auch nicht so genau, was da eigentlich passiert. Also es wird mit den Säurestrukturen auch nochmal was machen. Die Hefen sind auch nochmal drin. Also ich meine, die sind halt dreimal belegt vorher, aber trotzdem ist da noch was mit bei vermutlich.
Ja, natürlich.
So. Und da war wirklich, also da sind die Ergebnisse so, also ich bin so stolz darauf. Und es ist auch so schön, einfach mit diesen Materialien zu arbeiten. Genau, das ist quasi unsere neueste Errungenschaft. Und da bleiben wir bei. Und wir sind jetzt gerade dabei, mehr Fässer zu organisieren.
Ah, okay.
Tatsächlich.
Vielleicht kannst du einmal ganz kurz in kurzen Sätzen umschreiben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist denn der Unterschied, wenn ich Sake braue oder zum Beispiel Wein herstelle?
Also wir stehen tatsächlich dazwischen. Mhm. Also wir stehen zwischen dem, wie man Bier und Wein herstellt. Mhm. Man sagt Sake brauen, aber es ist auf unterschiedlichsten Ebenen herausfordernd, sich dort einzuordnen, spätestens, wenn du dich mit der deutschen Bürokratie auseinandersetzen musst, weil die müssen und wollen dich ja unbedingt einsortieren irgendwo. Und wir sind oft hin und her geschubst worden zwischen den Kategorien. Was wir halt machen, ist erstmal natürlich, die Rohstoffe sind speziell und die sind ganz tragend. Und es ist ja nur ganz, ganz wenig, was am Ende da reinkommt. Also es ist der Reis, es ist Wasser und ganz zentral Koji, der japanische Edelpilz. Was passiert ist, du dämpfst am Anfang Reis und du wäschst ihn natürlich, du befreist ihn von überschüssiger Stärke und dann gibt es eine Portion Braureis und es gibt eine Portion Koji-Reis und beim Koji-Reis wird der Pilz wie mit so einem Kakaostreu im Prinzip auf den Reis aufgetragen und dort kultiviert. Man sagt auch immer, der Koji-Raum ist auch das Herzstück. Der Koji-Pilz gibt Aroma, bereitet aber auch die Fermentation vor, in dem Stärke und Zucker umgewandelt wird im Reis. Es hängt auch noch mal ein bisschen davon ab, was für einen Reis du jetzt nimmst. Also es gibt unterschiedliche Varianten, aber es ist jetzt so die grobe Richtung im Prinzip, wie es vonstatten geht. Das wird dann vermengt, der Reis mit Wasser. Wir nehmen übrigens Berliner Wasser.
Gefiltert.
Unbedingt gefiltert, ja. Aber das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wild.
Mhm.
Und ich glaube, vor allem aus japanischer Perspektive ist es sehr, sehr wild, weil in Japan Wasser unglaublich wichtig ist.
Total.
Und das Berliner Leitungswasser hat ja nun nicht den allerbesten Ruf.
Nein, das ist
herausfordernd. Aber es gibt eben auch nochmal viel Geschmack, selbst wenn es gefiltert ist. Und genau, dann gibt es quasi den Fermentationsprozess, bei dem Zucker in Alkohol umgewandelt wird. Und der dauert bei uns so ungefähr circa 2 Wochen, 3 Wochen. Und genau, wenn das dann vorläufig fertig ist, sage ich jetzt mal, nicht fertig, sondern vorläufig fertig, wird die Maische, also das Reis-Wasser-Gemisch, gepresst, wobei das sehr vorsichtig bei uns vonstatten geht. Wir filtern auch nicht stark, aber wir trennen eben das Flüssige vom Festen. Das Feste, was übrig bleibt, ist das Sake Cassu. Das bekommt dann Mayumi. Das ist noch sehr gehaltvoll, sehr aromatisch, mit ein bisschen Restalkohol drin. Und wir pasteurisieren nicht. Das heißt, wenn wir abfüllen oder wenn erstmal dann danach der Sake, das Flüssige, in die Tanks geht zum Reifen, fermentiert das weiter. So, also wir gehen jetzt erstmal in die Kühlung, um das kontrolliert sich entwickeln zu lassen. Und das ist die Fermentation auch. Also vor allem die Kontrolle ist halt so unglaublich wichtig bei der Fermentation. Sonst wäre es ja ein Vergammeln, wenn man so ganz profan das sagen wollen würde. Und an der Stelle entscheiden wir dann, wie wir es quasi in der Postproduktion lagern oder reifen lassen. Und das entscheidet dann über das Aroma, ob das ein Mature-Sake wird oder ein Korsisi oder ein Seid. Wir haben auch Sparkling-Sake. Da wird man zu dem Zeitpunkt nochmal eine zweite Fermentation einleiten. Also eine Flaschengärung.
Und diese Namen, Korsisi und so, das sind jetzt spezielle Namen, die ihr euch ausgedacht habt, oder?
Unbedingt.
Ja.
Also das ist auch was wir tatsächlich also inzwischen immer noch so alle zusammen machen. Also am Anfang bei dem Projekt war es so, wie oft bei so kleineren Projekten, dass alle alles machen. Und dann wird man ein bisschen erwachsener und dann nimmt man eine Arbeitsteilung vor. Aber die Namensgebung, da hängen wir irgendwie alle noch mit drin. Und es fing eigentlich an, also wir dachten am Anfang, ja, wir wollen nur 2 Sakes machen, einen stillen und einen sprudelnden. Mhm. Und dann hatten wir auch den Namen. Der erste Name war der Sowieso-So. Und Sowieso-So ist ein Album bzw. ein Lied von Cluster. Was Sebastian Francesco und mich verbindet, ist eine Vorliebe für elektronische Musik der 70er Jahre. Deutsche, unter anderem Deutsche, aber eben Krautrock. Mhm. Und wir fanden ganz schnell, dass sowieso so ein unglaublich toller Name für ein sprudelndes alkoholisches Getränk ist. So, es klingt toll, es sieht gut aus. Und dann musste der Stille irgendwie nachziehen. Und da haben wir dann eine italienische Variante gefunden. Und Cosisi bedeutet halt, so ist es.
Ah.
So, zack, genau so. Fanden wir auch irgendwie ist passend. Und das war dann im Prinzip die Vorlage für alle weiteren Namen. Und seitdem suchen wir halt entweder alte Begriffe, die unüblich sind oder Kunstworte. Und wenn wir die nicht genauso finden, wie wir die haben wollen, helfen wir manchmal auch ein bisschen nach und greifen da selber poetisch ein. Und wir bewegen uns aber auf jeden Fall immer zwischen dem Deutschen und Italienischen und lassen aber das Japanische bewusst außen vor, weil es uns halt so wichtig ist, dass wir ein europäisches Produkt haben. Und das muss sich auch in der Namensgebung oder am Ende auch in der Gestaltung der Labels oder so niederschlagen.
Wie seid ihr denn überhaupt auf die Namerei gekommen?
Das passt eigentlich genauso in diese Geschichte der Musik. Also ich muss gestehen, wir haben das auch ein bisschen unterschätzt. Also für mich mit diesem literaturwissenschaftlichen Hintergrund war Reigen ein gängiges Wort. Mhm. Ich habe dann aber gelernt, dass das viele gar nicht kennen.
Ja.
So wusste ich überhaupt nicht. So. Und es gibt aber ein Lied, ein Track von einem Schweizer Krautrock-Projekt. Das heißt der Reigen.
Okay.
So, das ist ein bisschen esoterisch, das ist ein bisschen ambient. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein Lieblingstrack ist, aber ich kann was mit anfangen. Aber wir hatten alle sofort Assoziationen irgendwie dabei. Und das Projekt ist Lord Krishna von Goloka und ist aus den 70ern. Und für mich war der Reigen immer was sehr dynamisch ist, was gesellig ist. Also es ist halt ein Rundtanz, entweder von Kindern, man kennt den Kinderreigen. Und ich fand das total toll, das gemeinsame Trinken, das gemeinsame Konsumieren, irgendwie das Essen, das Beisammensein, das mit diesem Begriff zusammenzupacken. Das fand ich irgendwie stimmig. Oder auch uns als Team.
Das finde ich total stimmig. Mhm. Also das macht auch irgendwie total Sinn. Aber man muss es natürlich, weil halt so viele gar nicht wissen, was Reigen heißt, denke ich, ist es schon mal richtig, dass es uns nochmal erklärt. Also ich wusste das mit den Kindertanzen. Ich bin ja auch ein bisschen älter. Aber ich denke, für viele ist das auch nochmal so ein neues Wort. Aber ich finde es total klasse. Ich mag diese Individualität, dass man auch seiner Fantasie ein bisschen freien Lauf lässt und nicht so konform ist, sondern wirklich eigene Gedanken, diesen ganzen individuellen Prozess auch Namen gibt. Das finde ich total klasse. Mayumi, wir haben gerade gehört, dass du den Sake Kasu bekommst von Reigen. Ihr seid im gleichen Gebäude und dann, was machst du damit? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Durch Sake Kasu kann man eigentlich sehr viele Sachen machen. Was ich hauptsächlich zurzeit verwende, ist Kasuzuke. Das ist eine Art von eingelegte Gemüse. In Japan wird es oft mit einer Art von Gurke oder Melone gemacht. Aber weil es nicht möglich zu bekommen ist in Berlin, ich benutze alle möglichen Gemüse sozusagen. Zum Beispiel rote Beete und Pastinaken. Durch die beiden Gemüse habe ich sehr neue Geschmack gefunden, was nicht in Japan zu finden ist. Japanische Gemüse haben eher so leichte Geschmack. Solche deutsche Wurzelgemüse haben ziemlich intensive Geschmack und das hat sehr gute Zusammenhang mit Sake Kasu von Reigen, weil Sake Kasu von Reigen hat im Vergleich zu japanischer Standard Kasu sehr tiefe Aroma und Geschmack und auch Umami. Das ist was ganz Besonderes, muss ich sagen. Japanische Kasu kann man nicht so einfach essen, aber weil es eher so geschmacklos ist und trocken ist. Aber Kasu von Reigen ist schon perfekt als ein Produkt.
Das klingt spannend.
Ja, also als eine Zutat, denn Kasu von Reigen ist so spannend, weil es einfach so toll ist. Und deshalb meine Kasuzuke ist so anders im Vergleich zu japanischer Kasuzuke. Und ja, außerdem kann man für Kochen benutzen, zum Beispiel Suppe ist die bekannteste Gericht in Japan. Es wird so von Aussehen her, sieht es wie Cremesuppe in Europa wahrscheinlich, aber wir benutzen kein Öl oder Fett für diese Suppe. Durch den starken oder trüben Geschmack von Kasu selbst wird diese Texturen und Geschmack sehr cremig. Und kann man auch sehr gut für Nachtisch verwenden und auch für verschiedene Soßenart.
Für diejenigen, die noch nicht ganz verstanden haben, was du genau machst, du hast Aru gegründet.
Genau.
Und ich habe auf Insta gesehen, das sind sehr schöne Räumlichkeiten, wo du dein eingelegtes Gemüse, deine Pickles, du hast es sehr, sehr japanisch eingerichtet. Es ist wunderschön, es hat mein Herz berührt, als ich das gesehen habe, mit so eine Schönheit, einfach auch die Räume alleine. Und du legst das sozusagen ein, bereitest das vor und verkaufst das dann vor Ort. Wie so ein kleiner Shop, kann ich mir das so vorstellen?
Genau. Weil alle meine Produkte sehr wahrscheinlich exotisch für Europäer ist, obwohl es sehr klassische japanische sind. Ich werde starten durch Workshops und Pop-ups, sodass Leute verstehen zu können, wie man es zu Hause genießen kann.
Das heißt, wenn ich was bei dir kaufen möchte, muss ich vorher Kontakt zu dir aufnehmen über Insta oder hast du regelmäßige Öffnungszeiten?
Aru ist erst Ende des letzten Jahres so geöffnet worden durch eine Tee-Session.
Das war mal wieder ein Pop-up.
Okay.
Zum Beispiel ist das immer ein Pop-up.
Genau.
Das heißt, du hast mit einer Tee-Session sozusagen als Pop-up eröffnet?
Genau.
Und produzierst jetzt aber regelmäßig eingelegtes Gemüse und Pickles und all diese Sachen und möchtest es dann auch irgendwie verkaufen?
Ich habe zwar schon seit 2 Jahren meine Sachen produziert, durch Unterstützung von Julius und Ernst, die Restaurants. Und die Restaurants benutzen meine Produkte. Mhm. Wenn jemanden meine Produkte kosten möchte, dann Julius ist verfügbar zum Beispiel. Und ja, jetzt ist quasi so Aro ist geöffnet und das heißt, ich werde bald Workshops anfangen.
Mhm.
Und Miso ist zum Beispiel anerkannt in Deutschland und nicht viele Leute wissen, wie man es benutzen kann. Sowas finde ich eigentlich schade. Ich zubereite meine Produkte mit sehr großer Liebe und Mühe und deshalb möchte ich in den Workshops zeigen, wie man es ganz einfach zu Hause verwenden zu können.
Ah, super. Sehr schön. Am besten, man kann dann deine Produkte kennenlernen oder dich und das, was du gerne anbieten möchtest, wenn man sich über deine Workshops informiert.
Aha.
Und dann über diese Workshops kann man deine Produkte kennenlernen.
Genau.
Und dann kann man sie bestellen.
Ja.
Perfekt.
Also bitte folge meine Instagram.
Sehr gerne. Ja, und ich würde auch gerne nochmal ergänzen, Mayumi hat auch ihre Sachen immer beigesteuert, wenn wir unsere Pop-Ups hatten.
Mhm.
Also deine Sachen tauchen halt mit Julius ab und zu mal auf, aber es gab auch immer ganz tolles Feedback, wenn wir quasi deine Sachen noch dazu gereicht haben für unsere kleinen Pop-Ups. Also wenn wir sie in Berlin hatten oder in Räumen mit der Nähe zu uns auf jeden Fall. Genau.
Mayumi, wie hat es dich eigentlich nach Berlin verschlagen?
Allererste war eigentlich Sebastian von Reigen, weil er hat seit 6-7 Jahren oder so zu mir gesagt, dass wir unbedingt zusammen Business anfangen.
Ja. Die habt euch aber in Japan kennengelernt.
Genau. Ja. Sebastian hat damals gesucht, den Koji-Samen.
Mhm.
Und Koji-Samen zu kaufen ist nicht einfach. Früher gab es in jeder Städte, aber heutzutage ist es nicht mehr so viel und man muss wissen, wo man das kaufen kann. Und Sebastian hat damals schon vorgehabt, dass er in Antaiji, also Zen-Tempel in Japan, kochen wird und da viel fermentieren möchten. Und dazu brauchte er frische Koji-Samen.
Mhm, verstehe.
Und wir haben gemeinsam einen Freund und er hat uns vorgestellt und ich durfte Sebastian unterstützen.
Ach, wie schön. Und dann hat er dich so lange überredet, dass du gesagt hast, okay, jetzt komme ich nach Berlin, jetzt machen wir Business in Berlin.
Ja, so jetzt. Da gab es noch mehrere Geschichte.
Ja.
Aber erster feste Plan war, dass wir beim Franziskus.
In dem Gut quasi von seinen Eltern, also Landgut ist das ja im Prinzip in Venetien, produzieren.
Genau.
So.
Und wie ich jetzt in Wedding mache.
Es hört sich so Landgut in Venetien und.
Wedding.
Und jetzt werden Keller, die ehemalige Kinobar. Kleiner Unterschied, aber naja, fast genauso romantisch.
Ja. Aber ja.
Ach, wie schön. Wie das manchmal so das Leben spielt. Man lernt sich über verschiedene Situationen kennen und dann landet man auf einmal in Wedding.
Im Keller.
Oder eben oben drüber.
Genau. Ja. Auf jeden Fall im Wedding.
Was ist denn eine Geschichte? Ja.
Es wirkt halt schon rückblickend irgendwie wie eine, ja, ich habe am Anfang schon gesagt, eine große Abenteuergeschichte, aber ich glaube trotzdem, irgendwie, es spiegelt gar nicht wieder diese Grenzen auf und abs und hin und her und vor und zurück, sondern es ist halt schon geglättet irgendwie alles, ne? So, und diese ganzen Überlegungen, ich weiß nicht, ob es Zweifel sind, ich glaube, Zweifel gab es nie so richtig, aber es steckt schon viel Blut und auch ein paar Tränen, glaube ich, drin in der ganzen Geschichte,
ja.
So. Und ich bin so, so froh mittlerweile, das ist jetzt sehr sentimental, aber dass ich jetzt hochkommen kann, wenn ich aus unserem Keller hochkomme. So und an Mayumis Tür entweder vorbeigehen kann und weiß, dahinter ist sie und fermentiert. Oder richtet immer noch diesen tollen, wunderschönen Ort ein. Oder ich kann halt vorbeikommen und mich hinsetzen bei ihr. So. Und dieses Gefühl, dass wir das alle zusammen tatsächlich bespielen.
Ja.
Dass wir das jetzt nach all der Zeit geschafft haben, dass wir alle vor Ort sind, ist wirklich sehr, sehr erfüllend. Ja.
Ja. Ich bin ja auch schon gespannt. Ich bin demnächst bei euch bei Reigen und dann bin ich bei dir, Mayumi. Und ich freue mich schon, das alles mal live zu sehen. Bin total gespannt und ich habe auch total Appetit auf eingelegte Pickles gerade. Schön. Ich muss auch sagen, ich war gerade in Thailand und eigentlich isst man ja thailändisch, aber wir waren ganz oft beim Koreaner und haben Kimchi gegessen. Und ich habe meine große Liebe für Kimchi, also für Eingelegtes, entdeckt. Und wie wichtig das eben auch ist, durch die Balance im Essen zu finden und wie gut das halt auch für Magen-Darm ist und all sowas. Und wie gesund. Und deswegen bin ich total gespannt, das alles zu probieren, weil ich jetzt auch langsam verstanden habe, was für eine Arbeit dahinter steckt. Ich habe den allergrößten Respekt davor, weil ich vor diesem Fermentationsprozess einen unheimlichen Respekt habe, ne? Weil das sind ja Bakterien am Werk und dieser Prozess, dass alles miteinander abgestimmt sein muss und dass es eben Naturprodukte sind und man ja nicht drinsteckt und ja auch manchmal nicht weiß, wie sich das entwickelt. Und dann eben deine Flexibilität mit unseren Gemüsen, also mit den Rüben und Rote Beete und dieses. Ich finde es so toll, dass du da so offen bist und sagst, okay, ich nehme das, was wir regional hier vor Ort haben und übertrage das genauso wie ihr den klassischen Sake genommen habt aus Japan, gesagt habt, wir machen das in Deutschland, aber machen unseren, und das finde ich halt wichtig, das auf unsere Art und sagen auch gar nicht, dass es ein klassischer Sake ist, sondern dass es ein europäischer Sake ist, ein deutscher Sake, dass man, dass ihr da diesen persönlichen, individuellen Geschmack habt und dass ihr auch sagt, ja, das möchten wir. Also genau, wir möchten nicht dieses Klassische, sondern wir möchten schauen, was können wir durch die gebrauchten Fässer, Weinfässer machen. Was kommt da raus? Wie entwickelt sich das? Wie entwickelt sich das in der Flasche? Und wir hatten, als wir diese vor Weihnachten diese Schulung bei uns im Restaurant im Rauer hatten und Sebastian da war und unser Sommelier die Flaschen probiert hat, die Sebastian mitgebracht hat und dann gesagt hat, oh, guck mal, der Sack hat sich ganz anders jetzt entwickelt in der Flasche. Der hat jetzt, und dann hatten wir einen, der hatte dann total Pflaumen und Rosenwasser rum, ganz viel Rosenwasser in der Nase und gesagt, das hat der vorher gar nicht gehabt. Aber dieser Entwicklungsprozess, der da kam, die hat auch Sebastian überrascht. Daran sieht man eben, dass das eben Naturprodukte sind, dass die sich entwickeln, dass das niemals stringent ist, dass man immer überrascht wird, so wie das eben mit den Lebensmitteln und Produkten ist, mit denen wir auch arbeiten. Das finde ich so spannend.
Also die sind lebendig.
Genau, lebendig.
Das sie sind lebendig. Ungefähr.
Ja. Das ist so toll.
Ja. Also es ist so toll, wie es herausfordernd ist, ne? Also ich glaube, Balance ist ein ganz, ganz wichtiges Thema an der Stelle.
Ja.
So. Und ich glaube, die Arbeit mit Fermentation hält immer sehr viele Überraschungen auch bereit. Ich glaube, die Kontrolle ist ganz, ganz wichtig, aber gleichzeitig ist es auch wichtig, Kontrolle quasi abzugeben und zu gucken, was passiert, dann zu beobachten und dann gleichzeitig einzuschreiten und einen Fermentationsprozess irgendwie auch zu verlangsamen oder zu stoppen. Und im besten Fall beim Sarg ist es halt schon so, auch dass wir das auch recht berechenbar.
Das war Shirley, der Hund.
Berechenbar gestalten, ne? So. Also, als wir angefangen haben zu produzieren, war das halt wirklich sehr, sehr wild. So. Und die Ideen, die wir da am Anfang hatten, also wie gesagt, der eine sprudelnde und der andere stille Sake mit den weißen Labels, also bis wir das umsetzen konnten, verging über ein Jahr.
Mhm.
So, und das, was heute an den Specials da ist, an den bunten Labels, ist quasi ein Ergebnis aus diesem, ich sag's mal jetzt, Wildwuchs. So, im Prinzip. Und es ist toll, was da rausgekommen ist, aber ganz am Anfang waren wir schon ein bisschen schockiert, weil es einfach nicht das war, was wir erwartet oder geplant hatten. So. Und inzwischen wissen wir halt, und auch das gehört zur Fermentation, Zeit. Und ich würde sagen, mittlerweile, also ich meine, uns gibt es jetzt noch nicht so lange, ne? Aber früher oder später wird das alles was. Die Frage ist nur, wann. So. Mhm. Und natürlich ist Zeit unglaublich wichtig, auch wenn es ums Wirtschaftliche geht. Wir planen das quasi auch mit ein in der Produktion, so, dass der Reifungsprozess auch dauert mitunter.
Lasst uns doch einmal über das Thema sprechen, Frauen in der Gastronomie. Das ist ja auch der Name des Podcasts. Gibt es denn Momente, Katharina, über die du nachdenkst, wo du sagst, wenn man über die Sichtbarkeit der Frau spricht, dass du da auch herausfordernde Momente hattest?
Also ich glaube, ich bin am Anfang in das Projekt rein. Also ich war so erfüllt von diesem Projekt und ich habe das ganz zu Ende gedacht irgendwie, aber wir haben am Anfang halt, also ich meine, ich arbeite in einem Männerteam, ne, als einzige Frau. Und innerhalb des Teams war es halt schon so, dass wir gesagt haben, wir machen erstmal irgendwie alles zusammen so. Und ich fühlte mich immer sehr gleichberechtigt. Und als es dann das Projekt dann aber ein bisschen älter wurde und wir an die Öffentlichkeit gegangen sind, habe ich festgestellt, dass wenn wir unsere Geschichte erzählen, die ja ganz stark eine Männer-Abenteuer-Geschichte ist, also eine ziemlich klassische sogar, dass zum einen ich für viele Leute aus der Geschichte quasi rausgeschnitten werde. Also wenn es um das Wiedergeben und Wiedererzählen der Geschichte geht über die Presse, ganz stark über die japanische Presse. Ich glaube, so krass habe ich das sonst gar nicht erlebt. Also ich existiere da einfach nicht.
Okay.
So.
Das ist verschwunden, ja.
Und das war uns im Team auch als markanter Punkt nicht so bewusst vorher. Und das heißt, wenn man dann irgendwie nochmal nachgelegt hat und gesagt hat, ja, da ist aber noch eine Gründerin mit bei, dass dann trotzdem ich nicht aufgetaucht bin. So. Und ich verstehe das inzwischen so ein bisschen besser, in dem Sinn, diese Geschichte ist halt sehr unterhaltsam und es ist halt eine Ursprungsgeschichte. Und ich glaube, für Leute ist oft interessanter zu hören, quasi, wer ist der Erfinder eines Produkts oder irgendwie sowas. Und die Idee hatten halt Sebastian und Francesco und ich komme dann so nachgeordnet im Prinzip. Ich bin nicht in der Fremde dazugekommen, ich bin in Deutschland, wenn die Jungs quasi zurückkommen, im zweiten Kursus dazugekommen. Das ist das eine. Und das andere ist halt, dass in dem Moment, wo wir transparent machen, dass Sebastian und ich Lebensgefährten sind, verschwinde ich auch.
Wow.
Und das war so, also das war am Anfang, war ich da sehr ungläubig und sehr irritiert und dachte, oha, aber hat das auch gar nicht so ernst genommen eigentlich. Ich glaube, weil ich noch die Wissenschaft im Rücken hatte. Und dass aber quasi diese Teamkonstellation mit den Männern und insbesondere halt mit einem Lebenspartner dann so komische, also das komische, ja nicht unübliche offensichtlich, doch verbreitete, aber für mich gleichzeitig sehr befremdliche Muster in den Köpfen der Leute triggert. So, was dann dazu geführt hat am Ende, dass es in dem Team quasi die Auflage gibt, nicht mehr von Sebastian mit mir als Partner oder Lebenspartner zu sprechen, wenn wir nach außen gehen. Ich meine, jetzt tue ich das, ich gehe nach außen und spreche darüber, aber halt in einem bestimmten Kontext, so, ne, der irgendwie auch safe ist. So, aber das ist wirklich, wirklich sehr, 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 naja, im besten Sinne seltsam. Und dann gab es dann auch sowas im O-Ton wie, und was machst du? Oder bist du etwa die Freundin?
Oi.
So, und das macht wiederum auch mit der Teamdynamik was glaube ich, nicht so gut ist.
Ich würde sagen, das ist so ein gesellschaftliches Problem.
Ja, ja.
Traurigerweise, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, finde ich, was die Wahrnehmung der Frau in der Arbeitswelt angeht, wenn wir von Pärchenkonstellationen sprechen. Ich glaube, das ist halt auch harte Arbeit, dann immer wieder zu sagen, die Gründer sind, die Gründer sind, die Gründer sind und alle Namen wirklich zu erwähnen und wirklich da ganz aktiv. Ansonsten kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass du da als Frau sehr, sehr schnell verschwindest. Das ist traurig eigentlich. Sind wir eigentlich wirklich in 2026, sorry.
Naja, wobei ich irgendwie quasi auch, glaube ich, an diesem traurigen Moment, der schon da ist, aber jetzt gar nicht mich so reinbegeben möchte.
Mhm.
So, ne? Also, weil das ist eine negative Energie und das raubt mir am Ende nur Kraft. Und das hat am Ende, glaube ich, auch mit dazu geführt, in einem positiven Sinn, dass ich halt versucht habe, stärker mein Profil innerhalb des Projekts auch zu schärfen.
Mhm.
Und zu überlegen, welche Rolle will ich eigentlich und wo gehöre ich hier hin und will ich jetzt so Zuarbeitungsaufgaben machen, wie das am Anfang tatsächlich auch zum Teil der Fall war, weil ich dachte, Sprache ist halt oder deutsche Sprache wahrscheinlich nicht so Francescos Ding. Bei Sebastian geht so irgendwie. Schwierige Texte, die nervig sind, ja, macht mir keinen Spaß, aber kann ich mich durcharbeiten? Habe ich die Kompetenz zu? Und dann sind das aber dann oft so administrative Aufgaben. Und da wurde mir dann irgendwie klar, irgendwann, als das schon ein bisschen fortgeschrittener wurde, ah krass, das ist so ein typisches Frauending irgendwie auch so, ne? Wo bin ich denn da jetzt reingerutscht? Und ich habe aber während des Prozesses das überhaupt nicht gemerkt. So. Und da gab es so etliche Aha-Momente oder besser gesagt Oha-Momente. Und ich glaube, da hilft so ein Podcast wie deiner total. Also wenn ich reinhöre und feststelle, ja Mann, krass, es gibt echt eine Menge Gastronomie, die auch von Paaren geführt wird. Und auch von Frauen, also ich glaube, das Thema Sichtbarkeit, ich fand das früher immer so ein bisschen unsexy, so weil es so angestrengt war, aber ich glaube mittlerweile.
Aber das Traurige ist ja, das ist immer noch top aktuell. Natürlich ist es jetzt nicht toll, ich finde es jetzt auch nicht toll, dass ich da immer wieder darauf aufmerksam machen muss, dass wir das Problem immer noch haben, weil ich musste auch manchmal auf Insta irgendwie lesen, oh, das Problem haben wir doch gar nicht mehr. Und warum halt, gerade zum Weltfrauentag, nimmt man da ganz blöde Kommentare von wegen, ja, dass wir uns alle aufplustern würden und alles irgendwie aufbauschen würden. Und ja, aber das Problem, die Männer, die das da unterschreiben, die haben halt auch nicht das Problem, dass sie ihnen die Sichtbarkeit versucht wird zu nehmen. Und deswegen können sie es auch eigentlich gar nicht beurteilen und sollten es eigentlich auch nicht kommentieren, finde ich. Mayumi, wie siehst du das denn?
Bei uns in Aru ist eher umgekehrt. Ich habe einen Businesspartner, heißt Ryo von Neon. Neon macht so Kulturaustausch zwischen Berlin und Tokio oder Japan so. Und er unterstützt alle Arbeit, was in Aru stattfindet, außer Kochenbereich. Oder ästhetische Bereich. Ich meine, ich habe alle Geschirrs aus Japan mitgebracht. Also ich habe alles selber ausgesucht. Mhm. Das heißt, Ryo ist Hintergrund in Aru. aber er freut sich, so zu sein. Ich hoffe. Außerdem in Japan, die Restaurants, wo ich gearbeitet habe, haben eigentlich Frauen große Rolle gespielt. Und eigentlich habe ich selber nicht so schlechte Erfahrungen, sondern eher positive Erfahrungen. Ich weiß, dass es nicht so üblich ist, auch in Japan. Aber ich habe selber so gewählt, auch meine alle Freunde haben so gewählt, solche Arbeitsplätze zu finden, wo Frauen besser oder gut behandelt wird.
Ah, oh, schön. Das freut mich sehr, dass du so positive Erfahrungen hast. Ihr müsst ja wahrscheinlich einen wahnsinnig großen Kredit irgendwie abzahlen.
Ja.
Seid ihr so im Plan, dass ihr entspannt seid, oder?
Nö.
Okay.
Also, beziehungsweise, das hat mich rein gelehrt, das habe ich so mitgenommen durch den Sprung vom, von der Wissenschaft in die Wirtschaft und Handwerk, wenn man so will. Ich muss halt sehr pragmatisch mit Problemen, in Anführungszeichen, umgehen und ich muss relativ schnell Entscheidungen treffen. So. Und das gehört zu solchen Projekten dazu, dass Dinge einfach oft nicht funktionieren. Und dann muss man damit schnell und konstruktiv umgehen. So. Und man findet eigentlich die ganze Zeit Lösungen. So. Und Lösungen und Probleme, ich würde nicht mal sagen, die wechseln sich ab, sondern es ist alles gleichzeitig. So. Das heißt, die Sages kommen schon ziemlich gut an. Mhm. So. Gleichzeitig ist es halt so, wir haben ja angefangen, erstmal über die Gastronomie zu vertreiben, weil das auch sicherer für uns ist, weil das halt einfach ein völlig neues Produkt ist. Das heißt, wenn du über die Gastronomie gehst, stellst du halt einen guten Kontext bereit. Du hast einen guten Sommelier, eine gute Sommelierin und die weiß, wo sie das Getränk platzieren kann. Das heißt, die Chance ist hoch, dass der die Kundin am Ende ein gutes Erlebnis damit hat. So, während wenn du das halt direkt einfach B2C rausgibst an den Endkunden, weißt du nicht so richtig, was passiert. Und ich glaube, es ist schon wichtig, immer noch, so wie auch mal dein Produkt, Mayumi, die Leute ein bisschen mehr an die Hand zu nehmen.
So. Vor allen Dingen, weil Sake im Allgemeinen ja teilweise, würde ich jetzt sagen, in Deutschland oder in Europa, der immer noch nicht so richtig gut eingeschätzt wird, weil das, was früher mal ganz, sage ich jetzt mal vor 20 Jahren, an Sake getrunken wurde oder angeboten wurde oder wie er verwendet wurde, dass er erhitzt wurde und warm serviert, dass das ja uns in den Restaurants ja auch immer noch passiert, dass Gäste dann sagen, ja, warum servieren sie den nicht warm oder weiß ich nicht was. Und dass da unheimlich viel Pioniersarbeit auch noch geleistet werden muss, weil der Sake auch noch gar nicht diesen Ruf hat, ein Essensbegleiter zu sein. Und es ist auf jeden Fall noch so, dass wir da ganz viel am Gast auch arbeiten müssen. Natürlich gibt es auch den gut geschulten Gast, der viel reist, dem das schon öfters begegnet, auf jeden Fall, der auch damit öfters Sake angeboten bekommt, auch hochklassigen Sake. Aber generell denke ich, dass das schon noch ein Weg ist. Aber was wir jetzt mal dazu machen könnten, was du lieb und hast, einen Sake mitgebracht, und zwar Yuzu-Sake.
Ja, genau. Also eigentlich ist es uns wichtig, dass wir pure Sake machen, wenn man so will. Also wir keinen Craft-Sake machen, also kein Sake, der versetzt ist mit Aromen extra. Das ist ja so eine Sache, die haben wir saisonal für den Winter gemacht, weil wir auch gemerkt haben, es gibt ein Interesse daran. Der heißt Techtel, so wie Techtelmechtel. Also da techtelt unser Kossisi, unser stiller Signature-Sake mit Yuzu-Schalen. Die haben wir nur 3 Stunden eingelegt. Die kommen aus Südfrankreich, biodynamisch erzeugt. Und man hat die Yuzu in der Nase, man hat die Yuzu im Geschmack. Es ist ein sehr cremiger Sake. Also man sieht auch, da ist ein bisschen trüb, sehr goldig, gelb. Und ja,
Prost. Ja, Prost, vielen Dank.
Prost.
Wie sagt man auf Japanisch, wenn man anstoßt?
Kampai.
Kampai. Ah, Kampai.
Kampai.
Wunderschön.
Also der ist sehr voll, der ist spritzig. Also der hat ein sehr, sehr starkes Aroma. Ich bin gerade dabei, noch zu lernen, wie man unsere Sake am besten pairen kann. Da kann ich noch viel lernen. Ich lerne auch jedes Mal über unsere Sake sehr viel dazu, wenn ich bei den Events dabei bin. Und bei dem weiß ich ja zum Beispiel auch eigentlich noch gar nicht, wie man den am besten mit Essen kombinieren könnte, weil ich finde, der ist so... hat was Dessertiges, irgendwie was als Aperitif. Der ist schon sehr stark und sehr fruchtig. So, aber den machen wir bestimmt nochmal.
Ja, auf jeden Fall solltet ihr. Der ist wirklich wunderschön. Ja. Und vielleicht auch, wenn jemand sich nicht traut, Sake zu probieren, vielleicht auch ein schöner Einstieg.
Auf jeden Fall. Also man kann auch immer bei uns vorbeikommen und sich da eine gute Beratung abholen. So, also würde ich fast sogar empfehlen, ehrlich gesagt. Wir haben natürlich einen Webshop. Aber wir sind auch vor Ort und wir haben da super gute Erfahrungen gemacht. Also wenn jemand was verschenken will oder für sich selbst oder so und entweder schon sehr viel Sake-Vorbildung hat, was nicht immer hilfreich ist.
Also ein bisschen feste Ideen. Oder?
Genau deswegen. Und weil das, was wir machen, ja schon davon eben abweicht. Und man will die Leute ja nicht enttäuschen. So, und ich würde immer sagen, umso... es ist unglaublich gut, ein breites Wissen zu haben, aber es ist eine Frage der Erwartungshaltung auch. So. Und ich glaube, vor allem die Leute, die Naturwein mögen, können wir ganz gut abholen, weil die eh relativ offen sind.
Mhm, das stimmt. Ja.
So. Und ich würde sagen, das ist eine grundsätzliche gute Voraussetzung, um unsere Sakes zu mögen, in der ganzen Bandbreite. Aber die können ja auch total viel, die sind doch alle sehr unterschiedlich. Wir haben ja mittlerweile sehr viel experimentiert.
Und aber wenn man bei euch die Sakes probieren möchte, dann geht man bei euch auf die Webseite und macht einen Termin oder gibt es...
Ja, also wir haben jetzt keinen Planer direkt im System drin, sondern...
E-Mail.
Genau, also da gibt es halt eine Kontaktseite und am besten eine E-Mail und da kann man vorbeikommen. Wir bieten auch Touren an mit größeren Tastings im Prinzip. Man kann aber auch einfach für so ein quasi, ich nenne das jetzt mal Mikro-Tasting, einfach vorbeikommen. Wir geben auch gerne mal eine kurze Einführung in das, was wir machen und ist auch immer hilfreich, wenn die Leute dann erzählen, wo sie halt herkommen, damit man so ein bisschen weiß, wo die geschmacklich stehen. Und da können wir auch nochmal eine Vorauswahl treffen. So, und das funktioniert wirklich toll. Und ich bin wirklich so gerührt über dieses Interesse an uns und auch das Teilen mit Kunden und Kundinnen. Und wir hatten ja gerade Weihnachten. Also ich meine, es ist natürlich selbstverständlich für so ein Unternehmen, was solche Produkte verkauft, dass dann die Flaschen auch auf den Weihnachtstischen irgendwie landen. So, ne? Das sind auch die Momente, wo ich denke, ja, richtig abgebogen.
Ich glaube auch, dass es halt auch was Schönes zum Verschenken ist, weil man dann einfach sagen kann, das ist Sake aus Berlin. Es ist einfach was ganz Individuelles. Und zukünftig können wir dann auch sagen, ich habe hier Pickles und eingelegtes Gemüse, japanisch, aber aus Berlin. Original von einer Japanerin hergestellt und mit den Reigen Kasso.
Ja,
genau. Ich finde, es sind zwei ganz, ganz, ganz tolle Geschichten. Ich hoffe, wir lesen und hören noch ganz viel von euch beiden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für euren Besuch hier bei mir, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und falls da jemand Fragen hat oder gerne Kontakt haben möchte, steht auch gerne zur Verfügung, um zu kontakten. Bitte haltet euch dann nicht zurück. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden und ich stoße dann nochmal mit Yuzu-Sake an. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, Abend und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, tschüss.
Dankeschön.
Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.